Herausforderung in der ACB ist riesig. Darum heisst sie wahrscheinlich auch Challenge League. Wir haben einen Themenwunsch bekommen vom Nevio, unserem Hörer, und sind dem natürlich nachgekommen, dass wir mal die ACB oder eben Challenge League mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Dafür haben wir vor allem die Teams im Aufstiegskampf ein bisschen analysiert gehabt. Das ist ja mehr als die Hälfte der Liga, wo noch ein Wörtchen mitreden. Und haben dann uns auch versucht, wieder mal auf den Test rauszulassen, wer wird denn wirklich aufsteigen. Auch ihr habt die Möglichkeit abzustimmen. Das gehört in der Episode. Und wie immer haben wir auf die letzte Runde von der Super League geschaut. Das war die 27. gewesen, haben auf die 28. vorausgeschaut. Und dann auch wieder unsere Tipps abgegeben. Obwohl Woche für Woche die nicht berauschend sind. Aber jetzt viel Spass bei der Episode. Guten Morgen, Fabio.
Guten Morgen.
Ganz ungewohnte Zeit, das mal. Jetzt hat kein Bier dazu, oder? Sonst wäre es dir langsam ein bisschen bedenklich.
Ja, nein, Milch muss länger.
Ja, genau, genau. Ja, du, ich würde sagen, wir starten doch gerade. Vorweg, bevor ich dich nach deinem Mitbringsel frage, haben wir noch eine kleine Abstimmung gemacht zum Thema Allrounder bei Spotify. Es hat ein schönes Unentschieden gegeben zwischen Basil Stilhardt und Pius Dorn. Jetzt sind wir auch nicht schlauer geworden. Wir sind ja auch etwa bei diesen zwei rausgekommen und unsere Hörer haben auch etwa so abgestimmt. Ja, dann sind das unsere zwei besten Allrounder in dem Fall in dieser Liga.
Ja, ihre gebürtet sind es halt einfach zwei. Ist
genau,
auch schön.
Ist auch schön, genau. Gut, was ist dein Mitbringsel von dieser Woche?
Ja, ich habe eine Seltenheit mitgenommen. Natürlich wieder mal etwas zum Schmunzeln, was mir aufgefallen ist, was ich gesehen habe. Und zwar geht es um den VfB Stuttgart. Und der VfB Stuttgart, der hat etwas geschafft, wo noch selten jemand geschafft hat.
Okay.
Und zwar haben sie diese Saison im DFB-Pokal 4 Spiele gehabt und in jedem Spiel haben sie einen anderen Trainer gehabt.
Stimmt, ja.
Im ersten ist es, glaube ich, der Materazzo gewesen, im zweiten der Wimmer, im dritten der Bruno Labbadia und im dritten jetzt der Sebastian Hoeneß.
Ja, ja.
An dem kann es nicht lecken, weil sie sind jedes Mal eine Runde weitergekommen. Sie stehen im Halbfinale gegen Frankfurt. Man ist gespannt, wer dann an der Linie steht.
Ja, ist einfach doof, oder? Jetzt haben sie, glaube ich, in der Liga auch gerade gewonnen am Wochenende. Jetzt müssen sie ihn dann rausrühren vor dem Pokalspiel. Das ist irgendwie schon noch schade.
Das wäre schon noch geil. Am Schluss Pokalsieger bist du mit 6 verschiedenen Trainern.
Das wär wahrscheinlich wirklich einmalig, glaube ich, in der Fußballgeschichte. Sehr schön.
Ja, was hast du Schönes mitgenommen?
Ja, wir motzen ja immer über unsere Schiris. Ich glaube, vielleicht gibt es auch diese Woche wieder das eine oder andere. Es war zwar nicht so schlimm gewesen, aber man muss ja eigentlich auch Sachen mal ein bisschen schauen, wie gut man es vielleicht auch hat mit dem, was man hat, auch wenn man nicht immer zufrieden ist. Weil es gibt ja andere Beispiele, die schlimmer sind. Ich habe da zwei Beispiele mitgenommen. Eins war ja in Mexiko ein Spiel, ein sehr, sehr umkämpftes Spiel zwischen Amerika und Leon. Es ist 2-2 ausgegangen. Dort hat der Schiedsrichter leicht seine Fassung verloren und bei einer Rudelbildung, die es vor ihm gegeben hat, hat er einem Spieler sein Knie in Unterleib gerammt, was natürlich ein riesen Skandal war. Und der zweite Punkt, der ist gerade das Wochenende passiert in England. Ein Schiedsrichterassistent ist im Spiel bei Liverpool gegen Arsenal. Hat Andrew Robertson mit ihm wollen diskutieren in der Halbzeit. Und er hat ihm seinen Arm weggeschlagen und eigentlich mit dem Ellbogen ins Gesicht. Und ich habe gedacht, so, okay, wenn das jetzt in die Richtung noch anfällt, wird es etwas gefährlich auf dem Spielfeld. Aber ja.
Oder der Schiri eine rote Karte über?
Gell, ja. Also der erste Schiri, der von Mexiko, der ist sicher gesperrt für, glaube ich, etwa 15 Spiele irgendwie. Also der ist relativ lang weg. Und der andere Linienrichter darf jetzt einfach gerade nicht seine Tätigkeit ausführen, bis entschieden ist, was er bekommt. Ehrlich gesagt, bei beiden Szenen, wenn ihr die mal anschaut, muss man schon auch sagen, es wäre mal schön, würde der Fußball sich an andere Sportarten anlehnen. Das haben wir, glaube ich, auch schon oft gesagt. Ob es das American Football ist, ob es das Handball ist oder was auch immer, wo man einfach sich ein bisschen, wo man eine Respektsperson auf dem Feld hat. Also es ist vor allem in Mexiko dort, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass dort einem die Sicherung durchbrennt. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich ganz ruhig gewesen wäre, weil dort ist wirklich fast Gesicht zu Gesicht gewesen und er ist mega bedrängt worden. Und ja, ich weiss nicht, was in England, was der Andrew Robertson ihm gesagt hat. Und er hat eigentlich nur ihm die Hand weggeschlagen und den halt getroffen mit dem Ellbogen. Aber mein Gott, ja, also.
Ja, was man sich als Schiri muss anhören, zum Teil, ja.
Ja, eben, also es ist jetzt.
Entschuldigt nichts, aber nein. Man versteht es halt.
Eben, man muss es wirklich ein bisschen können verstehen, das ist definitiv so, ja. Also, benehmt euch auf dem Feld. Aber jetzt haben wir natürlich noch ein Thema mitgebracht. Und auch das Thema haben wir uns einfach gemacht, weil das ist uns einfach vorgeschlagen worden. Ich habe dich ja letzte Woche gefragt. Der Nevio hat auf Spotify einen Themenwunsch angebracht, den wir natürlich auch gerne nachkommen.
So einfach ist es.
Von dem her erstens mal danke vielmals, damit wir uns nicht selber Sachen überlegen und andererseits kommen eure Themen im Podcast. Im System, das er gewünscht hat, ist, dass wir auf die Challenge League schauen. Was jetzt schon ein bisschen gelaufen ist, aber natürlich jetzt auch den Schlussspurt anschauen, weil es geht jetzt natürlich um einen Aufstieg, wo zwei fix aufsteigen und der dritte kommt in die Parage gegen die Tabellenletzte von der Super League. Und ich glaube, wir können mal kurz drüber schauen, alle, die jetzt nicht ganz so bekannt sind mit der Challenge League. Man hat ganz oben, Yverdon mit 4 Punkten vor Lausanne, nachher irgendwie 2 Punkte hinter dran ist Wiel und nachher wird es ganz neu, 1 Punkt hinter Wiel ist Thun, 3 Punkte hinter Wiel ist noch Lausanne-Uschi und nachher Aarau ist so ein bisschen, ja, in der Verfolgergruppe vielleicht noch, aber eher ein bisschen abgeschlagen mit 39 Punkten und das Einzige, was glaube ich klar ist in dieser Liga, ist Xamax. Das hat irgendwie so Tradition, dass jede Saison in der Challenge League ein Team recht abgeschlagen ist. Die sind 8 Punkte hinter dem rettenden Ufer. Und das 8 Spiele vor Ende. Und ja, ich habe das mal so ein bisschen angegangen, die Aufgabe, dass wir ein bisschen schauen, eben wer es, wie da steht. Und vor allem, ich habe jetzt eigentlich vor allem dann vorausgeschaut, oder? Wie die letzten 8 Runden rauskommen könnten. Und dann wer auch könnte aufsteigen. Was hast du?
Ja, aber schon ein bisschen Kaffeesatz lesen, das, was du da
ist mega schwierig, muss man schon sagen. Nein, ich habe jetzt einfach gedacht, wir könnten so ein bisschen die oberen vor allem anschauen, die im Aufstiegskampf noch dabei sind. Oder was hast du hauptsächlich rausgenommen aus dieser Aufgabe, Fabio?
Ja, ein bisschen ähnlich. Einfach mal die Tabellen angeschaut und auch die Formstärke, das war sicher auch ein Punkt gewesen, wo man ein bisschen geschaut hat, was die letzten Resultate sind. Jetzt sind wir sicher von den Mannschaften, die vorne dabei sind. Mhm. Und was mir auch noch aufgefallen ist, du hast vorhin gesagt, Xamax sei abgeschlagen letzt. Mhm. Sie haben aber, und das ist eine Kunde ihnen jetzt gut, gegen den ersten, ja jetzt schon mal gespielt, gegen die spielen sie nicht mehr.
Das ist so, ja.
Wobei, das heisst auch nichts, weil in 2-3 Spieltagen könnte wieder ein anderer erst sein.
Ja.
Nein, natürlich auch an diesem Wochenende das Derby, das ist ein Neuenburgersee Derby auf dem Plan gestanden und da hat Yverdon Xamax geschlagen. Mhm. Ein bisschen enttäuschende 1500 Zuschauer oder so, finde ich, für einen Spitzenreiter in einer Liga, für ein Derby. Bin gespannt, was denn da wird auf uns zukommen, wenn dann immer da wirklich nächstes Jahr in der höchsten Liga spielt.
Das ist definitiv.
Mir graut es ein bisschen davon, aber ja, wenn sie es sportlich schaffen, haben sie es natürlich verdient.
Auf jeden Fall. Ja, das mit den Zuschauern, das ist, wird sicher an vielen Orten ein bisschen Thema sein. Also, ich habe diese Saison auch irgendwie 3-4 Spiele sicher Challenge League geschaut. Ich hatte vor allem den FC Wiel habe ich zweimal gesehen in Wiel. Und dort muss man schon sagen, also ist es ein düsteres Bild gewesen, was dort auf den Zuschauerrängen gezeigt worden ist. Klar, manchmal auch muss man die Anspielzeiten sehen, die jetzt nicht so cool sind, aber
Wenn man nach dem würde gehen, dann müssten Aarau, Thun und Lausanne aufsteigen. Oder, es ist halt einfach so, der sportliche Aspekt zählt halt auch. Und ich habe interessant gefunden, im Vorschau zu dieser Sendung habe ich ein bisschen reingelost in einen Talk, wo ich auf Blue war, wo es um Challenge League gegangen ist. Und dort hat der Präsident von Wiel etwas Spannendes gesagt und hat gesagt, letzte Saison ist ja Kriens noch viel, viel abgeschlagener gewesen als jetzt dieses Jahr Xamax. Und das hat Wiel und vor allem auch Yverdon Und Losanuschi hat genützt und haben dann wie schon im letzten März angefangen, ihre Mannschaften zu bilden. Und die haben dann auch im Sommer fast keinen Zugang gehabt und fast keinen Abgang. Und von dem her gesehen, haben die wie so das Team können zusammenhalten. Und das habe ich das Gefühl, das widerspiegelt sich jetzt auch sehr in dieser Tabelle. Es sind alle Mannschaften, die relativ gut und vorne mitspielen. Das und die anderen haben halt viele Rotationen gehabt. Sagen wir, das Aarau hat wieder gute Spieler verloren. Lausanne hat auch wieder gewisse Dings, Mutationen gehabt. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch sieht. Also Kontinuität, wenn man auf ein Team kann setzen kann, wo ein Team ist. Weil eben, Yverdon und Lausanne-Uschi haben per se nicht Stars, weil auch nicht.
Ja, das ist definitiv so. Das hilft natürlich. Und ja. Ist in der Schweiz, glaube ich, manchmal nicht ganz so einfach, ein Team zusammenzuhalten, oder? Ich meine, Challenge League ist eigentlich so ein bisschen, wenn jemand in der Super League dunkt, ja, da, der Spieler gefällt mir, ist er schnell mal da oben, und in der Super League sind es einfach ausländische Liga, die schnell mal weg ist. Aber ja, das ist natürlich, kann man vielleicht wirklich so auch erklären, und das ist irgendwie auch schön. Was mich ein bisschen erstaunt hat, als ich drauf geschaut habe, als ich mich ein bisschen mit den Spielern befasst habe, eben gewisse kennt man natürlich ganz gut, ich habe wie erwartet, dass viel, viel mehr junge Schweizer Spieler eigentlich in der Challenge League sich tummeln. Und es sind sicher auch einige dabei, aber man muss natürlich schon sagen, dass die, die oben dabei sind, ob jetzt das Torschützenlisten ist, Vorlagengeber, ja, die haben schon ein gewisses Alter erreicht, die meisten. Es gibt sicher ein paar Ausnahmen. Aber das hat mich als erstes ein bisschen überrascht eigentlich. Ich habe dort wie erwartet, dass die Challenge League viel mehr ein Talentbecken, vor allem für Schweizer Spieler ist. Aber ich habe dort auch gesehen, dort hat man natürlich schon auch viele ausländische Spielerinnen.
Und man fragt sich, wo zum Teufel ist der Raphael Nuzzolo?
Ja, er spielt ja noch. Er spielt
eben, aber wo ist er auf der Scorerliste?
Ja, es ist, glaube ich, langsam. Er ist auf Platz 11 übrigens mit 7 Goal. Ich habe das auch angeschaut, aber ich glaube, langsam mit 39 ist ja älter als wir zwei. Also jetzt ist der, glaube ich, wirklich durch mit ihm. Und es wäre irgendwie schade für ihn, aber eben, es sieht wirklich natürlich nach dem aus, dass er ja, einer von der letzten Saison, wo er wahrscheinlich spielt, der auch noch absteigt. Oder ich weiss jetzt nicht, ob er vielleicht sagt, ja gut, mein Körper macht nicht mehr so viel mit, ich spiele jetzt durch das noch in der Promotion League. Keine Ahnung, aber
ich glaube, noch irgendein Urteil hängen. Xamax hebt sich da, glaube ich, noch irgendwie an einen Grashalm. Irgendwie habe ich etwas gelesen. Für die, die rechtlich noch ein bisschen rauskommen, können das mal nachlesen. Ich habe mich nicht genauer mit dem beschäftigt, weil sportlich gesehen, ja, müssen wir nicht diskutieren. Bis jetzt, Stand jetzt.
Also ich nehme an, es geht wahrscheinlich um eine Lizenzvergabe in der Promotion League, oder?
Irgend so etwas, ja.
Ja, eben, wenn wir jetzt sportlich drauf schauen, eben, du hast vorher auch etwas recht Gutes angesprochen, das mit der Form. Weil ich weiss, eine Zeit lang ist ja der FC Weil relativ gut dabei gewesen, und das ist jetzt gerade, wenn es so ein bisschen um Form geht, glaube die ein bisschen Angst machen, oder? Wenn man dort sieht, Weil ist jetzt aktuell immer noch auf Platz 3, 6 Punkte hinter Yverdon, aber die letzten 5 Spiele, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Und in die entgegengesetzte Richtung geht der FC Thun, oder? Mit 4 Siegen in den letzten 5 Spielen, oder? Und jetzt sind die 1 Punkt hinter ihnen. Geht auch noch das Direktduell. Also, das muss schon noch ein bisschen Sorgen machen. Und wenn ich jetzt auf etwas schauen müsste, das positiv stinkt aus Weiler Sicht, ist, das nächste Spiel ist gegen Xamax. Das kann vielleicht wieder ein bisschen Motivation schöpfen für sie, ich weiß es nicht. Ja.
Also ja, muss fast, oder? Also wenn man wirklich oben will, dabei bleiben und die Tendenz jetzt von diesen Niederlagen-Serien oder diesen Nicht-Gewinnen-Serien will brechen, dann muss man definitiv gegen Xamax einfach gewinnen, fertig, Schluss. Und wenn man gegen Xamax nicht gewinnt, kann man auch bloß davon sagen, hat man auch in der Super League nichts verloren.
Glaube ich auch, ja.
Aber ja, es ist schon so, gell? Und die anderen Mannschaften sind ja auch nicht wirklich konstant. Also es ist konstant inkonstant, wenn man es so ein bisschen anschaut. Yverdon hat ja auch, glaube ich, Sieg, Niederlage, Unentschieden und da sind wir wieder ein bisschen so, Lausanne auch. Also es ist schon, ich glaube, weil eben 5 Mannschaften vorher dabei sind und mitspielen, ist es halt auch extrem schwer, dass man eine Serie kann starten. Darum umso Chapeau für den FC Thun.
Ja.
Die gehen, glaube ich, richtig einfach momentan Vollgas.
Ja.
Sind ja im Göpp noch relativ weit gekommen. Und ja, gut, eben, wenn man die Mannschaft vom FC Thun anschaut, kann man sagen, ja, könnten auch in der Super League kicken, hat doch der ein oder andere einen Namen dabei, dort hat es die Namen. Wenn man jetzt Dimitri Oberlina.
Ja, bin jetzt nicht mega Fan, aber ja, das ist schon so. Ja. Hat sicher schon mal gezeigt, dass er shooten kann. Das ist definitiv so. Ja. Eben, wenn wir jetzt so ein bisschen aufs Aufstiegsrennen uns beziehen, oder? Weil um das geht es ja hauptsächlich in der Super League, wenn unten dran alles schon ein bisschen klar ist oder das meiste schon klar ist. Ich sage jetzt mal, die nächste Runde spielt Aarau noch gegen Thun. Ich glaube, das ist die letzte Chance für Aarau. Wenn sie den würden gewinnen, sind sie, glaube ich, in dem Pool drin und dann hast du 6 Teams, die um den Aufstieg spielen. Und
Anker haben auch die Möglichkeit für Thun, da für eine Zäsur zu sorgen, dass ja, Aarau genau. Wirklich dann drunter bleibt und dass die nicht mehr damit zu tun haben.
Genau. Also es ist mega entscheidend und auch, lustigerweise, das Lausanne-Derby als nächstes steht an, wo Lausanne gegen Lausanne-Uschi spielt. Lausanne eben auch ein bisschen unkonstant mit Niederlage-Sieg, Niederlage. Lausanne-Uschi mit 2 Unentschieden und der Niederlage. Auch so ein bisschen. Dort entscheidet sich es, glaube ich, auch, oder? Also, wenn jetzt dort der Uschi auch noch gewinnt, dann rückt einfach noch einmal alles noch näher zusammen, weil eben Wiel wird wahrscheinlich gewinnen. Aktuell ist Schaffhausen sehr gut drin, der gegen Yverdon spielt. Wenn dort alles richtig verloren oder gewonnen wird, dann ist es natürlich am Schluss dann gerade mega nöch nach dieser Runde. Oder eben, wie du gesagt hast, wenn jetzt Uschi verliert, Aarau verliert, dann sind die schon ein bisschen zurückgebunden, glaube ich.
Ja, irgendeiner muss ja also ein bisschen eine Kontur geben in der Tabelle, dass man hofft, dass man sich ein bisschen darauf einstellen kann, was denn da kommt.
Mhm. Ja, und wer wir jetzt gar noch nie erwähnt haben, sind es halt die, die jetzt einfach dort sind, wo es um eigentlich so nichts mehr geht. Das ist jetzt eben Schaffhausen, Bellinzona und
Vaduz.
Vaduz, genau, natürlich. Vaduz hat, glaube ich, die Energie, glaube ich, in den europäischen Wettbewerb liegen, was ja auch cool war. Und ich habe versucht, reinzuschauen in die Statistiken. Da hat es irgendwie so Teamstatistik und Spielerstatistik und habe es recht speziell gefunden. Wenn man so ein bisschen schaut, wer die meisten Pfosten- und Lattenschüsse hat, das ist ein bisschen Glück und Pech. Dort ist zum Beispiel Vaduz sehr, sehr weit oben. Also sie haben die meisten Lattenschüsse und irgendwie am drittmeisten Pfostenschüsse. Also das sind manchmal ja dann, kann ja das über Sieg oder Niederlage entscheiden. Thun ist dort auch sehr, sehr weit oben. Also heisst auch, Thun könnte die mit ein bisschen mehr Glück, könnten die schon ganz oben dabei sein. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen, ja, eben, es ist nicht einfach, eben, du hast gesagt, es ist halt ein bisschen Kaffeesatz lesen, aber ich glaube, wir müssen mal sagen, wir können uns ja mal auf Test rauslassen, was wir denken, welche zwei fix aufsteigen und wer für uns in die Parage kommt. Und
ich habe jetzt gedacht, so mal Aussagen tätigen wie, Vaduz wird sicher nicht mehr aufsteigen.
da würde ich sogar mitgehen.
Damals habe ich auch meine Bedenken.
Habe ich auch, ja, denke ich auch, ja.
Nein, was ich noch spannend gefunden habe, wenn man rausgeschaut hat, also die Heim- und Auswärtstabelle, was da ausgefallen ist, vor allem, dass der FC Wiel sehr, sehr auswärts schwach ist.
Ja, das ist krass, ja.
Und sonst sind sie eigentlich immer überall ein bisschen, der Heim- und Auswärts eigentlich, die vorher dabei sind, eigentlich etwa gleich stark. Ja. Das fällt einfach nur auf. Mhm. Und ich habe auch eben, wie du vorher das mit den Latten und den Pfostenschüssen angeschaut hast, ich glaube, Yverdon ist einfach brutal effizient.
Ja, ja. Das ist so.
Und ich habe den letzten Match geschaut und muss sagen, also sie haben uns nicht viel, sehr viel gemacht. Mhm. Auch in dem Derby, sie waren ja nicht wirklich überlegen gewesen. Xamax hat gut mitgespielt, aber sie haben dann einfach die Goal gemacht. Sie haben vorher einen effektiven Spieler, Koro Kone, den man ja kennt. Ja. Und sie haben noch andere aus dem Mittelfeld, die hinten nachher stehen. Also das ist schon eine abgeklärte Mannschaft.
Genau, und die Effektivität kann man ja auch belegen mit Zahlen. Die haben eigentlich nur am 7. meisten Schuss irgendwie von der Liga. Aber am meisten Goal geschossen. Also oder gleich viel Goal geschossen wie der FC Wiel, oder? Und das ist halt, zeigt halt schon, das ist, da ist man effizient im Abschluss.
Und ich glaube, die Effizienz und die Abgeklärtheit wird Yverdon am Schluss dazu führen, dass sie unter einem von diesen Top-3-Plätzen werden sie am Schluss.
Ich glaube sogar, dass sie erst werden bleiben, weil sie haben jetzt auch ein kleines Polster, oder, von 4 Punkten. Und die anderen nehmen sich gegenseitig wahrscheinlich auch noch ein bisschen Punkte weg. Ich würde jetzt sogar sagen, Yverdon bleibt erst. Und
Ja, und nachher gibt es hier wahrscheinlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz, denke ich, zwischen Lausanne und Thun.
Ja. Glaube ich auch. Ich glaube, Lausanne wird zweit bleiben, weil ich glaube, einfach dort ist noch spielerisch oder von den Spielern her wirklich am meisten Klasse eigentlich rum. Sie haben ja auch die aktuelle Topscorer drin, der Brighton Labo. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Lausanne das so reisst mit, einfach mit den besten Spielern, die sie drin haben. Und Thun glaube ich auch, dass sie auf den Platz 3 kommen und dann wird es wird ein rechter Fight werden, egal wer dort auf dem letzten Platz ist, ob das Winterthur, ob das Sio oder wer auch immer wird sein, das hat Thun ja auch schon Erfahrungen damit.
Ja, das wird es definitiv. Mhm. Und ja, für die anderen Mannschaften, es kann der ein oder andere gleich noch für eine Überraschung sorgen, Slow, also Losanushi. Mhm. Plötzlich wieder irgendwie einen Serie starten. Ich glaube, das braucht es halt einfach. Oder ja. Aarau auch. Die müssen jetzt einfach, die müssen jetzt den Töff anlassen und eine Serie starten. Und dann wird es nochmal etwas.
Ja.
Und eben, wie gesagt, mit diesen Direktduellen, die es immer gibt, davor, weil halt 5 Mannschaften, man, von 10, das ist schon, die Hälfte ist immer irgendwo, also es gibt sehr wahrscheinlich keine einzige Runde,
ja.
Oder vielleicht eine, wo es kein Direktduell gibt.
Ja.
Und das kann schon einiges noch auf den Kopf stellen. Also ich würde Aarau noch gar nicht abschreiben.
Nein, eben. Also wenn sie das nächste Spiel gewinnen, glaube ich, sind sie wieder voll dabei. Und wenn Aarau und Losanushi das nächste Spiel gewinnen, dann wird es allgemein eine recht lustige Liga. Dann haben wir das Gleiche eigentlich wie in der Super League. Und da geht's dann auch fast um mehr, muss man ehrlich gesagt sagen. Nämlich um den Aufstieg. Was ich würde sagen, ich habe dort, wenn wir jetzt schon ein bisschen Spotify-Umfragen machen, hau da mal alle 6 Teams rein, die dort noch dabei sein können. Und ihr könnt dann mehrfach ankreuzeln, wer, also ihr denkt, steigt auf. Und dann sehen wir mal, ob die Leute gleicher Meinung sind wie wir. Und ich nehme jetzt Xamax nicht noch rein.
Ist okay.
Wenn das okay ist.
Ja. Und was ich noch interessant gefunden habe, wenn man so Challenge League ein bisschen verfolgt, ja. Man ein bisschen zuschaut, es ist schon ein anderes Niveau, ja. Auch von den Übertragungen her. Ich habe eben letzte Woche, das Wochenende Bellinzona geschaut. Dort ist eine Kamera installiert. Es hat ja niemand kommentiert, sondern man hat einfach nur den Match können schauen und die Kamera steht sehr wahrscheinlich, so weit mir das ist, direkt im Bellinzona-Block innen, weil man hat 90 Minuten eigentlich nur die eine oder zwei, drei Stimmen von diesem Block gehört. Es hat Lausanne-Fans gehabt, man hat sie sogar gesehen und man hat gesehen, dass sie singen, aber gehört hat man sie nicht, weil man hat nur die... Das ist aber schon interessant, oder? Je nachdem, wo die Kamera und die Mikrofon stehen, nimmst du halt auch ganz... Und auch Kameraführung. Es ist nur eine Kamera, aber, die ist nicht einfach links und rechts geschwenkt.
Ja.
Also es ist schon, ja...
So wie der Testspiel eigentlich sonst, ja.
Das genau, strittige Situation hast du dann wie so, aha, da muss ich mir jetzt nochmal genau... Also, ja, und... Wiederholungen hat es halt in dem Sinne wenig gegeben. Mhm. Also es ist immer ganz ein anderer Fernseher.
Das Erlebnis, ja.
Das Erlebnis, ja.
Ja, eben, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe glaube 3-4 Spiele die Saison gesehen, wo ich reingeschaut habe, wo ich sehr spannend gefunden habe. Ich glaube, man könnte noch ein bisschen am Marketing arbeiten allgemein. Aber ja, ich finde es so cool, dass sie immerhin auch kommen, wenn Zusammenfassungen kommen auf Blue Sport. Ich fände es irgendwie auch cool, wenn es irgendwie ein bisschen Bühne bekommt bei SRF. Das ist ein bisschen schade. Da geht es ja nur darum, wer da irgendwie in Parage kommt, da wird eigentlich kurz darüber geredet. Es wäre eigentlich schon schön, weil, und eben das, was ich halt vorher ganz am Anfang gesagt habe, wenn ich jetzt ein bisschen sehe, wer von diesen Spielern könnte dann vielleicht auch in die Super League raufkommen. Also jetzt nicht mit dem Team, das aufsteigt, sondern irgendwie aufgekauft wird, da. Eben, wie gesagt, es gibt nicht die jungen oder wenig junge Schweizer Talente. Es gibt 1-2 Spieler, die ausgelehnt sind natürlich. Eben da zum Beispiel der Nicola Mucci von Lugano zum Beispiel, der jetzt ja bei Weil ist. Und wer immer ein bisschen ein Thema ist, ist der Skelcim Vladi von Aarau, wo ich jetzt denke, wenn sie nicht aufsteigen, wird er wahrscheinlich in die Super League kommen.
Philipp Mundweiler, ist auch ein Riesentalent.
ganz junges Talent, genau. Ja. Wie alt ist er? Auch 38 oder so wahrscheinlich, ja. Nein, aber eben, ich hoffe eigentlich noch ein bisschen, dass man vielleicht dort auch noch ein bisschen mit ein bisschen jüngeren Spielern irgendwie würde schaffen, dass man vielleicht dann auch irgendwie wirklich so ein bisschen so eine Hierarchie hat, dass man dann auch als guter junger Spieler in die Super League kommt, weil eben viele von diesen Spielern sind entweder schon ein bisschen älter oder irgendwie ausländische Spieler, die man auch hätte müssen kaufen, aber ja, hat halt verschiedene Philosophien.
Genau, und eben, man ist dann auch gespannt, wie das nächste Saison rauskommt, wenn man ja die 2 besten Teams, die ja jetzt ein bisschen für Attraktivität sorgen, oder? Wenn man in dem Spitzenkampf ist mit vielen Mannschaften, wie das dann nächstes Jahr aussieht, wenn dann die 2 Spitzenmannschaften weg sind, vielleicht sogar der dritte auch noch ist.
Ja.
Wir werden sicher in der nächsten Saison vielleicht nochmal einen Podcast machen über die Challenge League, wie es jetzt weitergegangen ist, weil dort gibt es ja auch Änderungen. Und ja, es bleibt auf jeden Fall sicher spannend in der zweithöchsten Liga von der Schweiz.
Definitiv. Eben, es wird wahrscheinlich auch spannend bleiben, weil ja oben, es ist ja immerhin jetzt auch schon spannend und es sind ja nicht nur die zwei Teams, die fix werden gehen und dann wird noch jemand Neues raufkommen. Obwohl dort kämpfen wir ja eher darum, wer wirklich raufkommen in der Promotion League. Aber ja, ich glaube, da schauen wir zum gegebenen Zeitpunkt dann noch eines drauf. Und schauen jetzt, gehen wir ein Treppchen rauf und schauen die Super League.
Ja, ein Treppchen rauf und da ist es am Samstag heftig losgegangen. Wenn man die Namen anschaut, die gespielt haben, das ist nämlich der Schweizer Klassiker, wie man immer dann so schön sagt, auf dem Programm gestanden. FC Zürich gegen den FC Basel. Ja, beide nicht dort, wo sie eigentlich herwollen in der Tabelle. Beide mit ja, ein bisschen Mühe. Also die eine Anfangssaison, die andere eigentlich kommt durch die ganze Saison schon ein bisschen mit Ups und Downs. Und das hat sich dann, finde ich, sehr, sehr widergespiegelt auf dem Platz. Es war ein gerechtes Unentschieden am Schluss. Der FCB hat mehr den Ball gehabt, aber Zürich hat mehr fürs Spiel gemacht oder mehr Chancen gehabt und am Schluss hat es ein 1-1 gegeben.
Schön zusammengefasst, ja. Es ist wirklich so, ja. Ja, definitiv.
Was man noch muss sagen, ist, ich habe Okita sehr aktiv gefunden. Der war immer wieder gut gewesen, hat das gut gemacht als Tosin-Ersatz, der ja gesperrt war, Topscorer oder verletzt.
Verletzt, ja, mehrere Wochen sogar. Ja.
Genau, schade. Ja. Fehlt natürlich. Aber eben, wenn du Okita hast, der vorne innen genau so ein wirbeliger Typ ist, kann man es vielleicht verkraften.
Genau.
Ja, und eben, der FCB hat mehr den Ballbesitz gehabt, aber aus diesen Ballbesitz-Stafetten oder Ballbesitz ist einfach nicht wahnsinnig viel Konstruktives rausgekommen. Es hat einen wunderschönen Angriff gegeben in der ersten Halbzeit vom FCB. Jean-Kevin Augustin, also wie er verzögert und dann den Ball in die Schnittstelle zwischen den zwei Verteidigern spielt, dass der Lopez allein aufs Goal laufen
kann. Das ist grossartig.
Weltklasse-Pass gewesen.
Ja. Aber auch natürlich Lopez sich natürlich extrem allein gelassen, obwohl man eben das Positive sicher muss rausstreichen, aber ich glaube, am Schluss kommt noch der Hornschuh dazu, wo irgendwie, wo nicht weiss, also klar, Lopez ist schnell, aber Hornschuh eigentlich ohne Ball müsste irgendwie zumindest in die Richtung kommen, aber macht er den auch schön als Aussenverteidiger. Ich habe noch den Steg noch recht cool gefunden, irgendwie so, dass, zuerst habe ich so gedacht, was kügelt der Lang und der Mahles dort hinten an der Seitenlinie durch und der Mahles auch ganz ein schöner Pass, also ein langer Pass irgendwie in die Mitte rein, wo der Augustin steht, wo ich auch denke, hat glaube nicht jeder Trainer Freude, wenn du von der Aussen auf Mitte rein spielst, das kann auch hässlich kommen. Dann haben wir nachher dann noch eine Szene vom FC Basel, wo es weniger gut gegangen ist, aber ja, ich finde es insgesamt eben, da sieht man wieder, was der Augustin eigentlich für eine Klasse hat und ja, ich hoffe, wenn der einmal ein bisschen länger fit bleibt, dass wir da vielleicht nächste Saison von dem ein bisschen profitieren können.
Ja, und das Goal hat nicht lange gehabt.
Nein.
Weil der FCZ ist dann auch zum 1-1 gekommen und ja, ein schöner Bums vom Conte, kann man glaube einfach sagen, wo gepasst hat.
Ja, da zeigt sich ein bisschen, was er für ein vielseitiger Spieler ist, oder? Er
ein Allrounder quasi.
Ja,
ein
perfekter Allrounder eigentlich. Nicht so viele verschiedene Positionen, aber eben, er knöpft ja am Calafiori schön den Ball ab, oder? Und wirklich nachher noch so einen Hammer abzulassen, da kann der Hitz wirklich also gar nichts machen.
Das ist ja unfair, der Calafiori war angeschlagen und hätte dann später müssen verletzt ausgewechselt werden. Ja. Das ist vielleicht...
Vielleicht, ja. Vielleicht
ist das. An dem gelegen. Ja, dann war auch noch, also das war eine Pause, also ist nicht, also chancentechnisch habe ich das Gefühl, es war nicht wahnsinnig viel rum. Wenn, dann war der FCZ zwingender gewesen, auch nach der Pause.
Ja, aber auch nicht viel. Also ich habe mir erst in der 70. Minute wieder etwas aufgeschrieben, ehrlich gesagt, wo der Adams, das ist das, was ich vorher angesprochen habe, auch versucht hat, von der Aussenbahn höhere Ball reinzuspielen, also wirklich katastrophale Flankenball in die Mitte rein, wo nachher zum Krasniqi kommt und der müsste dort ein bisschen mehr draus machen. Also, den müsste er einfach aus meiner Sicht auch wirklich verwandeln. Aber dort hat der Hitz einen von diesen vielen Chancen, die er plötzlich ab dem Zeitpunkt hat müssen haben, souverän gehabt.
Ja, und eine hat er eigentlich nicht können haben.
Nein.
Da hat ihm einfach das Gebälk noch ein bisschen geholfen. Und zwar eben der Lattenknaller von Okita.
Ja.
Ja, am Schluss war der FCB brutal unter Druck gewesen. Ja. Also, da habe ich das Gefühl gehabt, wäre der Sieg für den FCZ am Schluss auch nicht gestohlen gewesen?
Gar nicht, nein. Man muss natürlich schon sagen, der FCZ hat es aber auch nur mit Weitschuss aufs Goal geschafft, irgendwie den FCB unter Druck zu setzen. Aber im Gegensatz zum FCB haben sie etwas aufs Goal gebracht, das gefährlich war. Also wirklich, wie du gesagt hast, eigentlich die perfekte Zusammenfassung war, oder? Ich meine, der FCB hat 65% Ballbesitz gehabt, aber am Schluss ist es einfach nicht zwingend gewesen. Vor allem in der zweiten Halbzeit ist da eigentlich, also nein, in der beiden Halbzeit ist eigentlich nichts Spezielles gewesen, ausser eben die Chance, die das Goal gegeben hat.
Logisch ist das eine gute Zusammenfassung. Ich mache ja seit 100 Cent, mehr als 100 Cent, ja, nicht mehr anders. Also irgendwann muss da schon...
Routine ist da, ja. Und ja, eben, vielleicht das Fazit noch, der FCB wird einfach nicht besser. Also ich bin ja nicht FCB-Supporter, aber weiß auch nicht, also ich bin irgendwie sprachlos, oder? Ich glaube, auch der Hitz hat es schön gesagt im Interview und ich meine, das ist... sinnbildlich, oder? Man hat wirklich so viel Spiel gehabt als Jungsteam, aber man wird einfach nicht besser. Ich kann es mir langsam auch nicht so erklären. Klar, man hat auch jetzt ab und zu mal ein bisschen Ausfall gehabt, aber...
Ja, und vor allem brutal viel englische Woche, was sie wahrscheinlich eben auch nicht wahnsinnig dazu beiträgt, dass man sich da wirklich auch ein bisschen finden kann. Und das ist das, was ja, der Heiko vorhin gleich im Interview angesprochen hat, mit einem Schmunzeln, wo der Frager gefragt hat, ja, wie das denn ist mit den Trainings unter der Woche. Und sagt er, ja.
Welche Trainings?
genau, in dem Sinne.
Okay.
Ja, also auf der einen Seite schön, dass sie das noch haben. Also, dass sie auf diesen drei Hochzeiten getanzt haben, oder? Ich meine, mit Nizza steht jetzt nochmal wieder ein Highlight bevor unter der Woche. Und ja, es wird sicher nicht langweilig beim FCB. Aber auf Konstanz in der Liga, ja.
Ja, wir werden gespannt sein. Aber ich meine, das Gute für FCB ist am Schluss immer noch, es braucht ja am Schluss auch nicht wirklich so viel, dass man auf Platz 3 oder 2 ist, wie auch immer.
Und was haben wir ja gelernt? Man will nicht zweit werden.
Ja, du hast ja das gesehen, wieso es nicht, ja, genau.
Es hat sogar Blue, hat das aufgeröselt, dass der dritte Platz eigentlich wertvoller ist, je nachdem, wenn nämlich IB den Cup gewinnt, dann kommt man als Drittplatzierter kommt man direkt in eine Gruppenphase. Mhm. Was man als Zweitplatzierter ja per se nicht ist, dann kommt man zwar in den Genuss von Champions League Qualifikationsspielen, aber das heisst noch lange nicht, dass man nachher für eine Gruppe direkt qualifiziert ist. Mhm. Ja, auch wieder sehr etwas Lustiges und Spannendes, wenn man das so anschaut, dass man als Zweiter dann weniger Vorteil hat als Dritter. Aber
tut wahrscheinlich vor allem den kleineren Teams gut, dass dort jetzt irgendwie, oder den Teams eben, die jetzt gerade oben dabei sind, Servet, St. Gallen, Luzern, Lugano. Ja, Lugano ist zwar auch schon in ihrer Gruppenphase gewesen, aber die anderen haben das ja noch nie wirklich so richtig geschafft, oder schon lange nicht mehr. Und Basel würde wahrscheinlich den zweiten Platz schon nehmen, wenn dann sonst nie mehr würde nehmen. Die hätten wahrscheinlich die
Ambition. Wäre, glaube ich, am besten so, ja, oder? Weil dann hast du eine Mannschaft, die fix in der Gruppe ist, von den Mannschaften, die immer Mühe haben, sich zu qualifizieren. Genau. Und die anderen zwei, die eh schon europäisch meistens gut performen, würden dann weiterhin machen. Und dann wäre es für die Schweiz auch am besten. Und vor allem für dich und deinen Koeffizient würde er sehr wahrscheinlich einen abgehen, oder?
Ja, das wäre Wahnsinn.
Apropos abgehen.
Genau.
Ohne Balotelli.
Oh, schade.
Ja, er hat ja komischerweise gegen den FCL im letzten Spiel eine Gelbe bekommen. Das hat dazu gesorgt, dass er gesperrt war in dem Rhone-Derby.
Genau.
Es ist aber, habe ich das Gefühl gehabt, eher eine Befreiung für FCL, anstatt irgendwie einen grossen Makel, dass er dann nicht gespielt hat. Mhm. Und Servet ist gefährlich und der Grgic hat mal wieder gespielt.
Schön, ja.
Hat mir sehr gefallen, weil ich finde ihn als Fußballer einfach toll zum Zuschauen und hat sich dann auch unter Beweis gestellt, dass er Fußball spielen kann.
Ja.
Aber ja, Servet war schon gefährlicher in den Aktionen. Das merkt man auch, die gefestigte Mannschaft. Und sie auch mit ihrem, wie sagen wir dem so schön, können vorhin eigentlich auch ein bisschen auswechseln. Jetzt ist ja der Bedia auf der Bank gekommen, der Crivelli hat von Anfang an gespielt. Ja. Hat das Vertrauen, wie man es so schön sagt, gerade zurückgegeben.
Mhm.
Nachdem der Stefanovic zweimal das Ding an die Latte gehauen hat.
Ja.
Und das ist nur das letzte Mal überlegt, wir haben den FCL kritisiert, also den FC Luzern kritisiert letztes Wochenende, dass sie gegen den FC Sion immer auf zweite Bälle muss gehen, dass das ein gutes Mittel ist, um gegen den FC Sion zur Chance zu kommen. Ja. Und genau das ist ja wieder der Fall gewesen. Also nach diesen zwei Lattenschüssen steht der Crivelli dort einfach allein.
Ja, sicher. Also dort muss ich sagen, zuerst habe ich so gedacht, ja, wollte man jetzt wieder irgendwie drüber reden, so, ja, vielleicht zu wenig aktiv gewesen oder zu wenig aggressiv Zielverteidigung, aber das ist, glaube ich, auch mega schwierig. Wenn der Ball zweimal an die Latte geht, dann kannst du immer hin und her. Und der Crivelli, natürlich, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 3 Meter vor dem Goal bist, ist, glaube ich, einfacher, den reinzuhauen, als ihn irgendjemand auf der Tribüne. Aber ja.
Das sieht auch unglücklich aus. Ich meine, wenn du zweimal Stefanovic eine Möglichkeit hast und du das Ding an der Latte haust und nachher steht nur der Crivelli dort und dann rein. Also, irgendwo muss doch eine Möglichkeit gewesen sein, um das zu klären.
Definitiv.
So meine ich.
Ja,
das ist halt wirklich es ist irgendwie ja, wie ein roter Strich durch die Saison vom FC Sion.
Mhm. Ja, definitiv. Ja.
Sie sind sehr aggressiv gewesen, wie eigentlich immer. Und ja.
Aber die erste gelbe Karte hat einen Servet-Spieler geholt, oder?
Ujo. Glaub, beim Penalty, wenn du das ansprichst.
Ja, genau, wo er den Sagre. Also wirklich, also ich weiß ja nicht. Also Sagre schießt und beim Abschluss, wo ja rennt eigentlich sozusagen über den Haufen, ja, ist jetzt einfach wirklich nicht gerade eine so glückliche Szene gewesen. Hat schon 1-2 Spiele jetzt in den letzten Spielen gehabt, wo ja nicht so gut ausgesehen hat. Muss, glaube ich, wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Oder vielleicht hat er zu viel Wellen im Derby, ich weiß auch nicht. Und sicher verdient der Penalty. Und
ich habe das Gefühl, dass die Defensive von Servette im letzten Spiel ein bisschen unglücklich agiert. Man hat sie in der Winterpause haben sie gelobt.
Sehr,
die Defensive von Servette war ja praktisch brutal in der Vorrunde. Mhm. Und jetzt in der Rückrunde haben wir das Gefühl, sie wird zum Teil ein bisschen anfällig. Aber
beim zweiten Mal
immer auf einem sehr hohen Niveau.
Ja, also, klar. Eben Girgic macht Penalty.
Erstes Saisongoal. Ich musste leer schlucken, wenn ich das gehört habe. Mhm. Das erste Saisongoal.
Er hat allgemein halt nicht so viel gespielt. Oder? Das ist so.
Ja, und Penalty schießt halt bei sie als sonst den anderen.
Ja, dort ist es absolut sicher, das muss man schon sagen.
Ja, und dann war eine Pause und nach der Pause haben sie weiter Fußball gespielt.
Ja.
Eben sehr taktisch, sehr kämpferisches Spiel, habe ich es gefunden. Und dass es am Schluss 2-2 rauskommt, ja, kann man sagen, danke, dass es doch auch noch ein paar Goal gegeben hat.
Danke auch, dass es noch ein paar Fehler gibt, oder? Das ist ja.
Genau, so ein Fehler passiert und dann ist ein Freistoß daraus entstanden. Ziegler auf Itaitinga und dann ist es plötzlich 2-1 für Sio.
Ja, und jetzt finde ich den anderen Innenverteidiger von Servette steht einfach nicht richtig. Oder? Dort ist, also klar, er macht es halt auch clever. Itaitinga ist zwischen Severin und dem Klischi, obwohl ich nicht denke, dass der Klischi irgendjemand zuteilt sein, wenn es um Kopfball geht. Aber aber macht es wirklich schön. Ja.
Klischi hat auch gut austeilt in dem Spiel.
Ja, das kann man so sagen, ja. Genau. Ja, und nachher hat es mich gedacht, Servette ist da schon ein bisschen in seinem Stolz berührt gewesen, weil sie haben ja wirklich ein Spiel gemacht und sind nachher hinten. Und ich habe mir aufgeschrieben, den Kopfball vom Crivelli, wo der Lindner ganz schön hebt, also den musst du wirklich zuerst rauskratzen, das war eine Meisterleistung gewesen. Aber es hat ja ein bisschen kurz später hat es dann trotzdem gelangt.
Ja, und dort hat Stefanovic etwas gemacht, wo er sonst nicht so viel macht.
Mhm.
Nämlich selber Goal schiessen. Wobei ich bin auch nicht ganz schlau gewesen, eben, dass es ein minimes Offside war vom Bedia.
Könnte sein, natürlich, ja.
Wenn man die kalibrierte Linie hätte, hätte man es vielleicht aufbröseln, aber eben, wie gesagt, wenn man es so nicht sieht, ist es auch okay.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, in dieser Szene kann man eher zwei andere Sachen rausheben. Oder? Ich meine, Ziegler ist einfach die ärmste Sau, kommt der Ball an den Kopf übergelegt, der kann er gar nichts machen. Und durch das kommt er genau zum Stefanovic. Und der Dio auf der Aussenverteidiger steht einfach auch zu weit weg vom Stefanovic. Und bei ihm siehst du halt einfach die Ruhe und die Technik, die er hat. Oder? Ich meine, ein anderer würde wahrscheinlich irgendwie eine riesen Strahlwelle abladen und leitet ihn schön wirklich flach in die Decke rein. Das ist wirklich, macht er sehr, sehr gut.
Ja, und dann, Servette hat ja doch noch die ein oder die andere Chance gehabt.
Mhm.
Aber ein Unentschieden, wo beiden auch nicht wirklich viel weiterbringt. Beide Mannschaften nicht so viel weiterbringt.
Und Sio hat noch den Trainer, der Rot bekommen hat. Das habe ich, der hat, glaube ich, die Welt nicht so ganz verstanden, aber hat wahrscheinlich ein bisschen zu fest austeilt gegenüber vom vierten Offiziellen.
Ich weiss nicht, wie viele Karten das der schon bekommen hat, seit er bei Sio im Amt ist, aber ich habe das Gefühl, der bekommt auch in jedem Spiel entweder gelb oder rot. Also von dem her, wobei es kann nicht sein, weil sonst wäre er schon mal gesperrt.
Genau, ja. Ja, du, ja.
Lass dich da wie sagen wir dem so schön?
Anstecken.
Anstecken von dieser CEO-Bank.
Ja, vielleicht, ja. Ja, und eben für Servette ist sicher irgendwie ein verlorener Punkt, obwohl man muss auch sagen, ja, wenn du zurückkommst, ist sicher auch. Ja, ist irgendwie auch gut für die Moral, aber halt eben gegen CEO müsstest du eigentlich gewinnen, aber das eben, mich hat es gedacht, jetzt eben die, wir haben es vor der Nazi-Pause angesprochen, jetzt hat er 2 Wochen Zeit, um mit dieser Mannschaft zu arbeiten und den Beton anrühren. Und ganz ehrlich, also die haben hinten eigentlich nicht so schlecht gespielt. Also sie sind recht kompakt gewesen, schon gegen Luzern sehr kompakt. Also es ist grusig, gegen einen CEO zu spielen. Und eben wahrscheinlich fast besser, wenn der Balotelli vorne nicht dabei ist, weil du hast vorne, wenn schon jemand, der kontern kann, ist ein ganz anderes Spiel einfach.
Und das Schöne ist, dass es am Schluss sehr wahrscheinlich sind Spiele, die noch einmal gegeneinander, Sia und Servette, dass es in dem Spiel dann auch noch um etwas geht. Wir erinnern uns gern, also als Luzern-Fan erinnert man sich eben nicht gern an die letzte Saison, wo Sia gegen Servette gespielt hat, wo Servette mit der U19 gespielt hat. Ja, sind wir gespannt, aber von der Tabellenlage könnte es das ja so sein, dass es am Schluss für beide noch um etwas geht und es dann, ja.
Wäre doch schön, dass es nicht Playoff braucht, um bis am Schluss spannend zu bleiben.
Wo es auch mal etwas gegangen ist, ist dann am Samstag ist ja gespielt worden und dann am Montag wegen Ostern. Und der frühere Match am Ostermontag war der FC Lugano gegen den FC St. Gallen. Und auch interessant, die Statistik vom Trainer vom FC Lugano, der ja glaube noch nie gegen St. Gallen gewonnen hat. Ich habe immer das Gefühl gehabt, St. Gallen hat mega Mühe in Lugano, aber anscheinend sind es halt einfach viele Unentschieden gewesen.
Ja, 5 Spiele haben sie nicht mehr gewonnen, glaube ich, oder?
Ja. Und es hat auch in dem Spiel ein Unentschieden gegeben, wenn man es vorweg nimmt, das 1-1. Sehr eine aktive Partie, habe ich das Gefühl gehabt, weil man ja das Gefühl hat, Lugano auch da den Beton kann anmischen und das Spielstil vom FC St. Gallen kennen wir. Aber Lugano hat das Gefühl gehabt, hat sich dem angenommen und hat eigentlich guten Fußball gespielt.
Ja. Ja, sehr, ja. Also mir hat es auch gefallen, ganz am Anfang hat mich Lugano schon aktiver gedunkt und die haben es relativ gleich aus der Hand gegeben. Und dann hat St. Gallen besser gespielt. Ich habe dort auch den Eckball vom Witzig aufgeschrieben, wo der Görtler direkt am 11-Meter-Punkt nimmt und bin mega überrascht gewesen, dass der Seipi den einfach rasch rausfischt, also einfach hebt.
Die Reaktion ist
heftig gewesen. Also das
schön gesehen. Ist er wieder da, Seipi,
ja, voll,
oder?
Voll, ja. Ist ja wahrscheinlich für die U21 EM sicher mal wieder etwas. Und normalerweise hat es ja die Floskel, ein frühes Goal tut dem Spiel gut. Ja, die Phrase stimmt, wenn nicht Lugano das frühe Goal schießt, muss man sagen. Ja.
Du meinst das Slalomlauf vom Alize da?
Ja, da sehen viele nicht so gut aus. Also Jordi Quintilla, Görtler, sind riesen Slalomstangen gewesen, wo die gestanden sind, wo er zwischendurch gepresst ist. Und nachher,
ich weiß auch nicht, ob man die gehemmt ist, weil es halt irgendwie Strafraumnähe ist, dass man irgendwie Angst hat, da in die zu gehen, dass man dann einen Penalty riskiert. Aber eben, ich meine, der riskierst, also blöd gesagt, einen Penalty und jetzt hast du einfach ein Goal bekommen.
Ja.
Und klar, der Aliseda führt den Ball halt auch einfach, ich finde einfach schön und geil, also am Fuß sehr nah und macht das super. Klar, ich finde dann am Schluss der Pass von Steffen, der ist ein bisschen glücklich. Bin ich ganz sicher gewesen, ob er den wirklich gut wählen, aber er hat irgendetwas müssen machen. Und der Steffen, der sich dann für das Goal allein feiert, das habe ich fast
das habe ich, also dort habe ich auch gedacht, das habe ich nicht verstanden. Aber eben das, was du gesagt hast, ja, kann man sagen, ja, kann man ein bisschen aufpassen, Strafraumnähe, aber eben also am Schluss 3 Spieler so passiv sind wie der Quintilla, Görtler und Stergiou. Ist halt schon, also ja, dann kannst du nicht gerade lassen, wirklich das Goal schiessen, oder? Aber ja.
Ja, Lugano war weiter am Drücker gewesen. Hat da gesagt, ja, das 1-0, das reicht nicht. Wird ja am Schluss auch
ganz klar gewesen.
Genau, wo so wurde, dass es eben nicht gelangt hat.
Ja, es ist noch...
Also sie haben Chancen gehabt, weiß nicht, vor allem krass dann auch in der Schlussphase. Also ich habe zwischendurch schon die eine oder andere Chance gesehen von Lugano, aber zwingend ist er dann gleich nicht gewesen. Und am Schluss, also die letzten 10 Minuten sind ja eigentlich das Geilste gewesen von dem ganzen Spiel.
Ja, definitiv. Also wenn wir noch ganz kurz vorkommen bei der ersten Halbzeit...
Nein, machen wir nicht. Wir gehen in die letzten 10 Minuten.
können wir machen, aber wo der Gimeno, das war in der zweiten Halbzeit, gewesen, der Gimeno, der genau am gleichen Ort durchtrippelt wie der Alize da und dann zurückgelegt auf einen Witzig.
Ja, hat es ein Goal gegeben? Nein, also.
Ganz, ganz knapp nicht. Oh, gut, okay, letzte 10 Minuten.
Crunch Time, wie man so schön sagt. Ja, also da habe ich das Gefühl gehabt, da sind die Nerven sehr wahrscheinlich von den Fans von beiden Lager extrem strapaziert worden. Auch zu Recht.
Mm.
Also zuerst ist es, glaube ich, der Amura gewesen, der muss ein Goal schiessen, eine riesige Chance hat.
Aber es war sehr schön rausgespielt gewesen, oder? Eine Flanke,
ja, sicher, eben.
Und Faginetti in Mitte, also, genau, ja. Ja.
Sie haben die Spieler, die vorher einem können weh machen können, egal was für eine Verteidigung auf der anderen Seite steht. Und dann hast du das Gefühl gehabt, ja, also, wenn du das nicht machst, dann kommst du ihn sicher rüber.
Ja, und eben, auch in dieser Szene muss man auch sagen, Stergiou wieder auch nicht bei seinem Mann. Eben, ihr hört manchmal ein bisschen aus, ich bin einfach nicht ganz so Fan von dem Riesentalent, das früher mal war. Und ja, das, was du gesagt hast, wer ihn nicht macht, kommt ihn rüber. Geil ist ja wirklich gewesen, das ist ja schön und gut, dass es den Penalty gibt, aber was man in der Zusammenfassung von Blue gar nicht gezeigt hat, ist das mega schöne Goal, das Lugano eigentlich noch geschossen hätte. Ich meine, es ist Hens.
Das Messer hat es gezeigt.
Hat es mir gezeigt, okay, gut. Ja, dort,
das ist ja das, was man, das ist das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte.
Ja, das ist heftig.
Wo man ja auch nicht will, dass man die Szene dann weiterlaufen und dass es eben dann so eine Emotion auslöst, dass du das Gefühl hast, ja, jetzt habe ich das 2-0 geschossen, das Sieg ist gesichert, hure geil, wir feiern. Und dann kommt so der Moment, wo
das
du weißt,
so heftig, ey, weißt du?
Wir gehen jetzt alles nochmal zurück.
Ja.
Und wie gesagt, oder man hat es, es ist ja auch schon wieder eine riesen Diskussion gewesen. Aus meiner Sicht ist es kein, wie sagen wir das so schön, absolute Fehlentscheidung. Weil er versucht ja wirklich die Hände am Körper zu haben. Also ist für mich irgendwie...
Hat sie halt zu weit oben, aber ja, klar.
Eben, wenn man so... Die Hands-Diskussion, ich weiß nicht, haben wir tausendmal geredet.
Es ist nie Penalty eigentlich, aber eben, ich meine, wenn gewisse Sachen sonst pfeibst, eben, ich hätte vor allem nicht das klare Fehlentscheid. Eben, wenn er einen Pfiffen hat auf dem Feld, hätte man müssen sagen, okay, ja. Aber dass man den zurücknimmt, eigentlich, ist für mich unverständlich.
Was mir auch noch gerade in der Szene jetzt auch wieder aufgefallen ist und was ich mir würde wünschen, ist, dass man auch, klar, ich weiss, es geht um viel, aber dass man auch als gegnerischer Spieler, wenn man so etwas sieht, und man sieht es ja nicht richtig, aber es haben alle die Hände auf und machen so mal hohen Druck.
Ja, natürlich.
Kann man sagen, klar, vielleicht übt man das sogar auch im Training, dass man irgendwo einen Spieler rein sieht und sagt, ich schieße dem jetzt an die Hand, dass es eine Penalty gibt. Nein, es ist einfach eben, wie gesagt, ich finde, das ist, dort fängt schon an, es ist einfach etwas Unfaires, wo man eigentlich nicht nötig hat in dem Sinn.
Ja, aber eben, wenn du am Görtler sein Interview nach dem Spiel hörst, erklärt er es eigentlich schon ein bisschen. So viele Mannschaften haben schon so beschissene Handselfmeter gegen sich bekommen und sie sehen jetzt das eigentlich als ausgleichende Gerechtigkeit, obwohl du eigentlich müsstest sagen, möchtet das nicht, weil es wäre eigentlich gerechter, wenn einfach nichts so würde passieren. Aber eben er sagt, ja, wir haben ja auch schon viel Scheiß Elfmeter bekommen, haben wir ja da auch schon gesagt, dass St. Gallen schon zwei von den schlimmsten, glaube ich, die Saison bekommen hat, aber
ja, das alles gilt für mich einfach auch nicht.
Nein,
sorry.
Es geht nicht.
Es ist halt die Regelauslegung, wo jeder Schiri anders hat, wo man einfach anders auslegen kann und da fängt es an. Ja. Und eben, ich sage aber auch, das, was ich will sagen, ist, Schiri-Linie ist das eine, aber als Spieler auch ein bisschen darauf sensibilisieren, dass man nicht bei jedem Mal, wo irgendeiner Hand oder so irgendwo berührt oder was auch immer, dass man gerade einfach aufschreit. Also ich finde das allgemein mühsam, wenn Fußballer reklamieren. Es geht mir eher auf den Sack bei allem. Ich habe nichts gemacht. Nein, ich habe da andere umgehauen, dass es beibracht hat. Aber ich habe nichts gemacht, stehen daneben. Einfach sage einfach das, oder so die Sensibilisierung für gewisse Situationen. Weil ein Schiri merkt ja das auch. Und wenn, ich glaube, wenn man da weniger wird,
es geht ein
bisschen offside, ich weiß.
Aber es geht ja ein bisschen das Gleiche rein, wo bei meinem Mitbringsel war, oder? Wenn man sich ein bisschen wird, zurücknehmen und nicht versucht beeinflussen und sagt, das ist die Autoritätsperson auf dem Feld und entscheidet, dann ja, wäre das vielleicht ein bisschen besser. Aber du, schau, ich finde grundsätzlich, wenn man auf das Spiel schaut, ist es okay, finde ich, vom Resultat her.
Man hat aber auch nicht, man hat den Lugano gewonnen, hat man sich auch nicht können.
Nein, vor allem nach dieser Chance in der eine Minute vorher oder, muss man, oder zwei Minuten vorher, muss man schon sagen, dort hätten sie müssen den Sack zutun, von dem her selbst schuld. Aber Ja,
also unentschieden wieder, oder? Das dritte an dem Spieltag. Man hat das Gefühl gehabt, ja, da gibt es jetzt nur noch unentschieden. Nein, da sind zwei andere Matches gekommen, wo das Gefühl gehabt, unentschieden kennen wir nicht. Wobei, Beim einen Match hat es lange nach dem Unentschieden ausgesehen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem an. Da ist nämlich lang 0-0 gestanden. Ja. Wobei, eben auch da wieder ein Match, wo IB eigentlich, also wie dominant ist IB eigentlich in dem Spiel, dass die vorher nicht das Goal geschossen haben, dass es dann einen Weitschuss und einen Sonntagsschuss gebraucht hat vom Cäsiger, um das Ganze ein bisschen einzutüten. Ja, gut. Jetzt hat es geschickt gemacht, hat es also, gut gemacht. Aber,
sogar sehr gut, finde ich. Also, was man muss sagen, es geht nicht, so Fußball zu spielen eigentlich. Also, aus deiner Sicht wahrscheinlich vor allem, weil, ich meine, GC hat keine einzige Goalchance gehabt, aber haben defensiv sehr, sehr gut gespielt, muss man wirklich sagen. Also, es hat mich sehr positiv gestummt, eigentlich, defensiv. Und dort, wo ein Ball durchkommt, ist der Moreira einfach da gestanden, oder?
Ja, sogar beim Penalty.
Sogar beim Penalty, genau, ja. Ja.
Nein, aber eben, wie gesagt, es ist schon IB wieder bunter mischelt, wieder neue Spieler, die gespielt haben. Mhm. Also, einfach da wieder. Und man merkt, die haben einfach wollen, also man merkt, IB will. Mhm. GC ist auch einfach irgendwo noch da. Und ja, eben, dass es so lang gegangen ist, bis dann wirklich etwas Zählbares rausgekommen ist, erstaunlich. Mhm. Und ja, aber wenn man eine Penalty verschießt.
Ja, die grösste Chance, die man hat, klar, ja. Ja.
Was GC gut gemacht haben, finde ich, ist Standards. Dort ist es ab und zu mal noch so etwas wie Gefahr entstanden. Das könnte halt relativ gut. Das ist halt das, was man, wenn man in einer so einer Situation ist, gegen einen übermächtigen Gegner auch muss ausnutzen, forcieren, wenn man sie mal bekommt, Standards, dass man dort ja auch etwas versucht.
In der ersten Halbzeit hat es aber noch zwei coole Konter gegeben, wo das Gettini einfach nicht ganz so auf der Höhe war. Der eine war recht geil, ein Abstoß ja, vom Goalie, von Moreira. Dort zögert er einfach zu lang und hat es noch einen anderen gegeben.
Ich würde jetzt mal behaupten, dass selbst wenn GC ein Goal geschossen hat, ja, am Schluss hat IB gleich gewonnen.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
Weil was sie dann wieder können einwechseln können, was wieder gekommen ist, was wieder jeder hat sich wieder zeigen und dann eben, ich meine, das Goal, sie haben es versucht immer über die Aussen und dann haben sie irgendwie das Gefühl gehabt, nein, komm, wir probieren es mal über die Mitte. Ja, ein Riesenstrich vom Cäsiger.
Ja.
Aber eben, er hat Platz. Hat Platz. Ja, hat der Laubrück überlegt um den Ball, er kann ihn kurz schnell führen spielen und dann abziehen. Und es sind halt schon 35 Meter und ja, man müsste halt gleich irgendwie ein Druck machen auf den Cäsiger in dieser Situation. Klar, es ist der Innenverteidiger, auf der dort steht, wo man vielleicht nicht damit gerechnet hat, dass der so offensiv ist, aber
ja,
wenn man das Spiel gesehen hat, hat man müssen sagen, doch, eigentlich ist es klar gewesen.
Ja, es müsste so kommen, natürlich, oder? Und eben, die anderen sind sehr gut deckt gewesen. Ich weiß nicht, ob dort gewisse sogar auf Mahndeckung rein angesetzt waren. Und eben, dann ist halt so einer frei. Ja, schönes Goal gewesen. Sicher, eben, dann kann der Moreira auch nichts machen. Er ist ja sogar noch dran. Aber der hat so viel Wucht gehabt. Und ja. Und nachher war irgendwie wie logisch gewesen, dass das Goal noch das 2-0 kommt, weil GC hat, ich sage jetzt mal, minim versucht, offensiver zu sein, was er eigentlich, ja, was halt auch schwierig ist, wenn du 73 Minuten lang einfach wirklich nur hinten rein stehst, ja, kann nicht
mehr. Und eben, dann gibt es Räume, oder? Also, ja, da gibt es ein bisschen mehr Räume und IB ziemlich humorlos, dass ganz abgestiefelt Elia auf dem Samé losli ja, sieht unglücklich losli aus. Ja. Und dann, ja, steht dann Samé am richtigen Zeit, am richtigen Ort.
Ja, genau. Und eben vorher hat ja der Elia noch einen Lattenschuss gehabt. Mich hat es gedacht, der gerade nach dem Goal hat GC die einzige ein bisschen aktivere Zeit gehabt, aber eben nachher natürlich der Nackenschlag mit dem 2-0, dass du weißt, du kannst nichts mehr machen. Was vielleicht...
Sach gegessen.
Genau, ja. Cäsiger ist nächstes Spiel gesperrt. Ist jetzt bei ich sage jetzt mal bei IB, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Wenn mal jemand ausfällt, sie haben das breiteste Kader und auch auf der anderen Seite der Seko ist auch gesperrt, dass man das nächste Spiel nicht kann
spielen. Was für eine wunderschöne Überleitung von dir, Adi.
Wer alles gesperrt ist.
Nämlich im nächsten Spiel die ganze Verteidigung muss auswechseln.
Heftig, heftig, ja.
FC Winterthur gegen den FC Luzern. Du redest natürlich vom FC Luzern. Die haben gelbe Karten gesammelt in dem Spiel. Ja, es sind, glaube ich, 3 oder 4, die gesperrt sind im nächsten Spiel.
Also Friedek, Becker, Träger und Simani ist noch gesperrt vom Testspiel. Zwar ein Spiel weniger, aber ja, hat man einige draussen.
Eine ganze, wie sagen wir, eine ganze Achse, die da nicht mitspielen darf. Und trotzdem, Luzern mit einem wichtigen Sieg in Winterthur, wo nicht einfach ist, wo die Saison schon viele Mühe gehabt haben. Ja. Aber sehr gemütlicher Start ins Spiel. Abtasten kann man das, glaube ich, nennen.
Ja, schon ein bisschen, ja.
Wobei eben bei Luzern verständlich ein bisschen eine Findungsphase, weil es doch sehr viele Junge auf dem Platz hatten, die da jetzt neue, in die Presse springen. Ja. Der eine zum zweiten Mal, der andere zum dritten Mal, glaube ich, auf dem Platz. Mhm. Der Ottiger und der
Billiger.
Mhm. Schön, dass die zum Zug kommen. Und sie hat ihre Sache auch nicht schlecht gemacht.
Arda ist auf der anderen Seite, oder? Als Leihspieler. Ich staune immer noch, in den ausländischen Ligen hast du doch immer die Klausel drin, also nicht gegen eigene
Verein. Die gibt es schon lange nicht mehr.
Mal, also im Fall in England ist das gang und gäbe, aber ich bin nicht sicher, kannst du das in der Schweiz echt nicht machen oder macht man das echt nicht? Ich würde das immer machen, safe.
Nein, ist okay.
Gut, sie haben
ja auch nicht gemacht.
Nein, sie haben ja auch ein paar Ex-Luzern-Spieler drin, wo ja vielleicht auch noch mit Schmid, Rodriguez, Arnold, hat sie also ganz viele Luzerner Vergangenheit.
Ja, die jubeln einfach nicht, wenn sie ein Goal schießen, aber die sind ja vertraglich nicht mehr an FCL.
Nein, das ist natürlich nicht. Das ist natürlich nicht, ja.
Wer aber vertraglich an FCL gebunden ist, ist Sofian Tschader und das ist gut so, weil der hat ein gutes Füßli gehabt.
Das hat er immer, ja. Aber ja, genau.
Ausstieg sieht gerade auch nicht so gut aus bei dem Goal. Aber ja, ist halt einfach, eben, wie gesagt, ein schöner Schuss, ein schöner Schlenzer, so ein Lobschlenzer, wie man dem immer sagen kann, aus dem Nichts.
Ja.
Ich habe das Gefühl, in dem Angriff hätten wir es eigentlich ein bisschen schon fast vertändelt gehabt, weil es wäre eine 4-gegen-3-Situation gewesen und der Filiger war auf dem Flügel und hat wenig Tempo forciert und hat es dann eigentlich abbremst und auf den Schader zurückgespielt. Und ich habe gedacht, nein, wieso? Und dann haut er das Ding raus.
Aber vielleicht gerade gut, dort das Tempo rauszunehmen, weil mich hat es gedacht, Rodriguez und Schmid, die eigentlich beim Schader in der Nähe waren, die haben sich wirklich zu fest zurückgezogen und durch das viel zu passiv gewesen und durch das hat er eben das...
Sie haben auch auf ein Tempo rasch
ausgesehen
und jetzt gesagt, der kommt jetzt und dann ist er gleich nicht gekommen. Und, also sehr unglücklich aus Sicht vom FC Winterthur da in der Verteidigung und dann hast du ein Goal kassiert, wo nicht hätte müssen passieren, wobei eben, es haben beide Mannschaften, wie gesagt, nicht so gespielt, dass wir müssen sagen, doch, das 5-5 wäre okay.
Gar nicht, nein.
Ein Fight, ein sehr Fight. Und eben, also kann man eigentlich nicht mehr notiert, dann war schon Pause gewesen.
Ja, ich auch. Also es hat eine Chance vom Tschader gegeben, wo ich aus meiner Sicht nicht direkt müsste Kopfball machen müsste, weil er hat auch dort im Strafraum eigentlich viel Platz. Ich weiß nicht, ob er ihn nicht irgendwie könnte stoppen. Aber nein, eben, ich meine, das war eine Chance gewesen und der Arnold hat irgendwie nach 15 Minuten eine kleine Chance gehabt. Aber eben, es ist, wie du gesagt hast, nicht viel passiert.
Und dann hat man natürlich die Qualität auf der Bank, dass man einen Sorgic einwechseln kann. Ankerum, in dem Moment natürlich super. Auch wieder ein bisschen Durcheinander in der FCW-Abwehr, was man ja auch nicht wirklich oft sieht. Dass irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die Zuteilung hat nicht gestimmt. Friedeck, der da ein bisschen durchläuft. Und es hat halt, klar, Winterthur ist in Rückstand, hat etwas müssen riskieren. Und dann passieren sehr wahrscheinlich solche Sachen, die würden sehr wahrscheinlich beim Stand von 0-0 würde im FC Winterthur das nicht passieren. Das Turnig verloren.
Ja, und du musst ja auch sagen, wieso das Turnig verloren geht. Die drei Pässe, also Yashari auf Friedeck und Friedeck auf Sorgic, das sind ja alles Pässe gewesen, die nicht irgendwie ganz kontrolliert und ruhig gespielt worden sind, sondern alle noch müssen einen Ausfall
schreiben.
Ich meine, den kannst du wahrscheinlich fast nicht verteidigen mit so viel Zufall auch noch dabei. Ja.
Ja, und am Schluss steht da das Goal und dann das 2-0, Sack zugemacht, Sack gegessen.
Ja, ich hatte dir schon schreiben, ja gut, jetzt kann man ja eigentlich abstellen, oder? Weil Winterthur schießt nicht mehr als ein Goal von dem.
Aber du weißt, 2-0 ist das mühsamste Resultat, ja, das willst du nicht führen.
Gefährlich, ja.
Genau wieder gesehen, warum.
Ja gut, ganz kurz nach dem Goal hat ja die Giusto, glaube ich, den Penalti fast gehabt, oder? Also, wo er... Der Diaby spielt einen ganz langen Ball auf Ardaïs. Ardaïs haut nicht mit ein und dort verpassen irgendwie alle. Und die Giusto allein im Strafraum, das. Ja.
Das Problem ist, dass beim Penalty der Ball steht.
Ja, das hilft natürlich. Gerollt,
vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ja, den muss er natürlich machen.
Ja.
Aber dann haben sie es ja wenig später haben sie es ja dann besser gemacht. Mhm. Von dem her, ja. Was ist das gewesen? Flanke vom Gonçalves, wo. Eigentlich müsstest du die so spielen.
Ja.
So ein bisschen halbhoch, aber relativ scharf in den Rücken von der Verteidigung. Und ja, dann sieht halt der Ottiger im Zweikampf mit dem Lateif nicht so gut aus. Ein Moment spät. Und ja. wo dann das 2-1 war.
Ja, also ich meine, dann kommt eigentlich die schlimmste Szene, oder? Ich habe gedacht, so, also in der 89. Minute der Rückpass von Yashari, der viel zu kurz ist. Und ich sage jetzt mal, mit ein bisschen Prellballglück macht der Arda Istä vielleicht schon vom Müller angeschossen einfach rein, oder er liegt ihm gerade auf dem Fuß und dann ist unentschieden.
Böse Zunge hätten ja behauptet, unter dem Lorenz hat der FCL ganz viele Penaltys bekommen. Wahrscheinlich hat
es in
dem Fall vielleicht auch ein Penalty. Das ist ja dann auch vom Zubi gelobt worden, der Müller, für das, dass er eben so ein bisschen halbherzig reingeht. Aber dass das auch geschickt gemacht ist, weil wenn er voll reingeht, gibt es ein Penalty. Wenn er nicht reingeht, dann haut der Arda ist das Ding rein. Und eben, von dem her siehst du das viel wahrscheinlich auch die Routine von Müller. Und
ja, sicher.
Hat, ein bisschen Glück hat er aber gleich auch, dass er dort noch ein bisschen reingehen kann.
Würde ich auch sagen, ja. Ja, eben am Schluss, er hat niemand mehr drüber. Ich glaube, am Schluss ist es auch, ja, eben, es ist ein ausgeglichenes Spiel gewesen, aber am Schluss glaube ich auch das, wo man muss sagen, rein von der Statistik her, es ist okay, glaube ich, 2-1 oder 1-2. Ja.
Ja, tippt hat es aber niemand von uns, oder?
Natürlich nicht. Ich habe es unentschieden tippt. Eben, hätte in der 89. Minute können auf meine Seite fallen. Natürlich bin ich nicht ganz unglücklich, aber ich glaube, es ist ein guter Übergang zum Tippspiel, oder?
Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo bekommen zu dir heimgeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, da steigen.
Ja, ich habe schon gehofft, ich kann da ein bisschen aufholen. Ich habe einen Punkt mehr gemacht als du und bin nur noch 5 hinter dir, aber das, ja, das Schneckenrennen, das geht natürlich nicht.
Wir steigen zusammen,
ja.
Top 15.
Ja, genau. Muss Ziel sein, auch für mich. Ja. Ja, an der Tabellenspitze hat sich da etwas verändert. Der Ludu ist auf Platz 1 aufgekommen, hat 10 Punkte in die Runde gemacht. Heftig. Also 2 Tipps komplett richtig. Der Native ist immer noch auf Platz 2. Der ist 1 runtergefallen. Nur 3 Punkte hinter dem Marco. Z00. Und der Lady nehme ich jetzt auch noch rein. Der ist 8 Punkte insgesamt hinter dem ersten. Also die redet noch ein bisschen um die ersten 3 Plätze. Noch gibt es einen kleinen Gap dazwischen. Und nachher gibt es einen grossen Gap und dann kommen die mehr
irgendwann. Trotzdem, geben wir wieder Vollgas.
Wir geben wieder Vollgas. Wir wollen es jede Woche wissen. Also tippen einfach etwas anderes als wir. Nachher sind wir oben dabei. Und, ja,
fangen wir doch gut an, oder?
Fangen wir an. Servet Lugano.
Ja, Samstag. Servet Lugano.
Ich habe 1-0 für Servet.
Ich tippe auf ein 1-1.
Dann Luzern gegen FCZ.
Luzern ist heimschwach.
Hat keine Verteidigung mehr.
Ich tippe auf ein 1-1.
Habe ich auch, das Gleiche. Dann am Sonntag geht es weiter mit St. Gallen gegen Winterthur.
Ja, ich glaube, St. Gallen hat schon lange nicht mehr gewonnen.
Ja, ewig, ja. Für sich 5 Spiele.
Und, ja, aber es wird mal wieder so weit.
Habe ich auch.
2-1 für St. Gallen.
Habe ich auch das übliche 1-Goal für Vinti. Nachher geht es weiter mit dem grossen Spiel FC Basel gegen IB.
Eben wie gesagt, der FCB spielt unter der Woche gegen Nizza. Und ja, also ich glaube, die IB wird richtig motiviert sein für das Spiel, um nochmal zu zeigen, hey, im Göpp dominiert, in der Meisterschaft dominiert und ja, ich glaube, das gibt es 1-3.
Ja, ich habe die Hoffnung aufgegeben mit dem FC Basel. Das wird jetzt auch im Tippspiel so ein bisschen überkommen. Ich habe es 0-2. Also IB wird da gewinnen. Es ist ja auch noch Mutenzer-Kurve nicht dabei. Hilft sicher auch nicht.
Also Berner Fans sind auch nicht dabei.
Berner Fans sind auch nicht dabei, natürlich. Aber ja, im eigenen Stadion könnte man schon noch Support brauchen. Dann das letzte Spiel ist noch GC gegen Sion.
Das Schwierigste zum Tippen, finde ich.
Ja, ich habe da ein 1-0 für GC.
Ich tippe wieder auf ein 1-1.
Das ist gut. Wir werden sehen, wo wir das Mal werden landen. Ist ja wirklich eine schwierige Lotterie da bei uns. Aber viel Spass beim Zuschauen. Stimmt ab, irgendwie, wer in der Challenge League aufsteigt. Schreibt euch in Wünsche, die ihr habt. Wir nehmen die gerne auch an. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ciao zusammen.
Tschüss.